Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, der große KI-Hype und vor allem die letzten Wochen, wo man mal das eine oder andere vielleicht differenzierter gesehen hat, ist in aller Munde. Da müssen wir natürlich dringend mal sprechen und da fällt uns vor allem ein Name ein. Er war schon ein paar Mal zu Gast bei uns hier bei der Mission Money als absoluter Tech-Experte, denn er ist CIO bei Bit Capital und ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Marcel Oldenkott.
Hallo zusammen. Vielen Dank, freue mich wieder hier zu sein.
Freue mich auch total, eigentlich auch genau zur richtigen Zeit, um mal wieder ein bisschen die Dinge zu beleuchten. Wir haben gerade eben schon ganz kurz ein bisschen gequatscht. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war quasi rund um Zollzirkus und wir waren so froh, dass wir irgendwo bei plus minus null wieder sind und haben gerade eben so ein bisschen Revue passieren lassen über die Monate, wie wahnsinnig resilient die Märkte geworden sind und wie, egal, viele von diesen Themen, die wir da ja auch damals angesprochen haben, eigentlich für den Markt mittlerweile sind. Was ja eigentlich auch eine schöne Erkenntnis ist eigentlich.
Ja, stimmt, kann man sagen. Wobei, ich glaube, es ist nicht nur Resilienz und abgestumpft, sondern ich glaube, viele der Dinge, die wir damals besprochen hatten, gerade in Sachen Zollkonflikte aus Sicht der USA, sind ja auch ordnungsgemäß, nenne ich das mal, von Trump auch gelöst worden. Am Ende sind viele Dinge und viel Porzellan, was er zerschlagen hat, doch wieder irgendwie gekittet worden und dann ist es doch mit China einigermaßen okay und mit der EU gab es eine Einigung. So, das war ja letztes Mal, als wir im Juni gesprochen haben, alles noch im Unklaren. Also von daher ist es, glaube ich, eine Mischung aus einer Resilienz und Abgestumpftheit des Marktes und auch sicherlich, dass ein paar Sachen sowohl von der Politik als auch von den großen Unternehmen in den USA auch wieder richtig gemacht wurden im letzten halben Jahr.
Ja. Mhm. Lass uns gleich mal in die Tech-Welt eintauchen.
Ja.
Und natürlich, wenn wir mal so die letzten Wochen mal so reinbeziehen, ist es natürlich quasi nur eine Frage, die es da geben kann am Anfang dieses Gespräches, die ich da an dich weitergebe und die ist relativ simpel. Befüllt sich da eine KI-CapEx-Blase?
Ja, genau. Also die kurze Antwort ist ja, die befüllt sich auf jeden Fall. Ja, also da wollen wir jetzt auch keinen Hehl draus machen, ne, oder irgendwas erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht. Also so eine große technische Revolution wie generative KI sie ist, das ist definitiv ein Thema, das eine Blase erzeugen kann. Ja, und irgendwo ist man natürlich bei so starken Kursanstiegen immer ein Stück weit dabei, dass sich so eine Blase füllt. Die Frage ist halt eben, tut sie das eben so schnell, dass sie zum Platzen gebracht wird? Also steigen die Kurse, wenn man so möchte, so schnell, dass es dann nicht mehr nachhaltig ist? Oder können halt eben Umsätze und Gewinne dieser ganzen Unternehmen, die diese ganzen Preissteigerungen erfahren, können die halt eben schnell genug nachziehen, dass man halt immer in so einem Status ist, der zwar vielleicht hoch bewertet ist, aber niemals so stark überbewertet, dass es irgendeine Blase gibt, die platzen könnte. Und da würde ich sagen, sind wir nicht so entspannt mehr wie im letzten Jahr, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir zumindest von dem Research, was wir selber machen und von dem, was wir im Markt sehen, jetzt momentan so stark besorgt sind, wie das anscheinend viele Finanzmedien, insbesondere in den USA gerade sind, dass wir sozusagen wenige Tage oder Wochen vorm Platzen der Blase stehen.
Ja, ich meine, das ist nun vielleicht auch eine ganze Ecke übertrieben, aber ich glaube, das ist so das klassische US-Fernsehgeschäft. Da ist immer alles quasi jetzt sofort und auch immer im absoluten Superlativ. Und doch könnte man natürlich schon sagen, oder das ist ja vielleicht die, sagen wir mal, die Sorge, wenn man alle Hyperscaler zusammennimmt, ob es da nicht den einen oder anderen dabei hat, der vielleicht mit seinen Investitionsplänen eine Spur drüber rausmarschieren wird. Nicht nur, was die eigenen finanziellen Möglichkeiten vielleicht auch betrifft, sondern vielleicht auch, was davon sich vielleicht schnell genug auch wieder rechnet, als dass man natürlich sagen kann, jawohl, all in die Aktien.
Ja, das stimmt. Ich glaube, der größte Unterschied im Vergleich zu letzten Sommer, wo das Thema das erste Mal aufkam, damals halt eben durch diesen Blogbeitrag von Sequoia, diesem riesigen Venture Capital Investor aus den USA, wo es damals noch um diese insgesamt 600 Milliarden, jetzt sind wir ja bei 400 Milliarden im Jahr, also diese Zahlen haben sich auch wirklich selbst überholt. Ja. Ja, aber damals ging es um diese 600 Milliarden insgesamt, wo die gesagt haben, wie soll das eigentlich jemals zurückgezahlt werden? Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir damals über einen sehr kleinen Kreis von Unternehmen gesprochen haben, die dieses CapEx halt eben befeuert haben. Das war halt eben ganz klar ein OpenAI und ein paar andere KI-Startups kann man sie ja nicht mehr nennen, wie zum Beispiel ein Anthropic oder mittlerweile ein xAI mit dem Grok-Modell ist ja auch weit vorne mit dabei. Und dann halt eben die Cloud-Hyperscaler, das Oligopol zwischen Microsoft Azure, AWS, also Amazon Web Services und Google Cloud. Und die haben das alles sehr nachhaltig aus unserer Sicht aus ihren Cashflows bezahlt. Das heißt also, die haben vielleicht 30-35% ihrer Cashflows eben geplant als Capital Expenditure gehabt, was absolut Levels sind, die nachhaltig sind und auch gar nicht unüblich, auch für andere Unternehmen nicht. Und dann ist natürlich, und dann sind wir wieder bei Hype oder Blase, ja, dann ist natürlich dieser Effekt, dass ganz, ganz viele Leute sehen, ah ja, wie Oracle zum Beispiel, mein Businessmodell ist ja gar nicht so unterschiedlich, da gibt es jetzt wahnsinnig viel Geld zu verdienen, ich mache da jetzt auch mit. Ja, und Oracle gibt dann halt aber 160% seines Cashflows aus und muss dementsprechend eben extern finanzieren. Und OpenAI ist so begeistert von seiner eigenen Traktion, dass sie halt eben so viel generativen KI-Workload, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, bestellen, dass sie dafür eigentlich 200 Milliarden Dollar raisen müssten, was noch nie irgendwo in Private Markets vorgekommen ist. Und das ist dann eben genau der größte Unterschied aus unserer Sicht zur Situation damals. Sehr kleiner Kreis von Unternehmen, die aus ihrem operativen Cashflow dieses CapEx bezahlt haben. Und jetzt haben wir einen sehr größeren Kreis von oder einen viel größeren Kreis von Unternehmen, wo nicht alle so stark sind. Und es sicherlich dann am Ende die Gefahr birgt, dass die schwächsten Glieder in der Kette am Ende irgendwann, ne, wie du richtig sagtest, irgendeiner fällt dann vielleicht mal um oder hat diesen Overspend, gibt zu viel aus, ja, baut zu viele Datencenter und dann kommen die Umsätze nicht und dann kann man seine Schulden nicht mehr bedienen. Das heißt, wir haben jetzt einen größeren Kreis von Unternehmen und auch welche, die halt eben ein nicht so nachhaltiges CapEx oder Geschäftsmodell hier an den Tag legen, wie das in Google tut.
Ist das, was wir diese Woche bei Oracle, du hast es schon angesprochen, gesehen haben, nicht auch so ein bisschen der Vorbote, ich sag mal, womit man natürlich vielleicht auch mal so in der nächsten nahen Zukunft, die nächsten Monate rechnen muss, dass wenn eben da einer mal nicht die Erwartungen so wirklich erfüllt, dass dann eben auch die Reaktion relativ heftig ist, ne? Und Oracle ist ja auch der eine Fall, wo man sagt, okay, bis in September rein ist quasi das Unternehmen wahnsinnig gefeiert worden dafür. Die Aktie quasi hat alle anderen outperformed. Larry Ellison war für, weiß nicht, 2 Wochen, glaube ich, berechnet sogar der reichste Mann der Welt und ist jetzt schon wieder auf Platz 3 abgerutscht. Natürlich auch ist plötzlich viel diskutiert worden, das kennt man ja auch nicht, über sowas wie CDS-Spreads, also die Ausfallversicherungen auf, die man macht, wenn man quasi sich absichern möchte auf die Anleihen. Das ist natürlich schon, glaube ich, vielleicht exemplarisch für ein, ich will es jetzt nicht mal aufräumen im Markt nennen, aber doch vielleicht ein sich verändernder Blick darauf.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, gerade bei den Magnificent Seven oder bei wirklich diesen Unternehmen mit der großen Marktkapitalisierung, wo einfach viele Investoren investiert sind, egal ob sie das jetzt aktiv bewusst tun oder ob sie halt einfach eben einen ETF haben und passive Investoren sind, dann sind sie ja auch voll dabei, weil einfach diese Marktkapitalisierung von Oracle so stark gestiegen ist, dass das ein immer größeres Gewicht in einem S&P 500 oder einem Nasdaq 100 ETF bekommt. Also sind dann alle irgendwo dabei und dann ist das natürlich auch so, alle schauen dahin und das ist dann, wie man ja in unserer Branche sagt, Price to Perfection. Ja, also alle haben hingeschaut und alle wissen ganz genau, was passiert. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Oracle anschaut, die haben ihre Earnings per Share haben die um 1% verfehlt. Und sofort minus 13. Ja. Das Problem war aber viel mehr, und das ist genau, was du sagst, ist genau richtig. Es gibt so ein Headline-Risk. Ja. Wenn man sich jetzt anschaut, und das haben wir natürlich gemacht, also wir waren weder bei Oracle zugegebenermaßen auf dem Weg nach oben dabei, aber wir haben auch komplett die Finger davon gelassen und waren jetzt auf dem Weg nach unten glücklicherweise auch nicht dabei. Das ist ja year to date keine 20% mehr im Plus mittlerweile.
Ja.
Und das ist genau dieses Headline-Risk. Die Leute sehen, ah ja, irgendwo sagt der CEO oder der CFO, ja, der Umsatz, den wir erwarten aus generativer KI, der wird später eintreten und sofort, oh Gott, Ja.
Ja.
Wenn man sich jetzt aber dann genauer reinschaut, sieht man, das lag jetzt nicht daran, dass sie ein Nachfrageproblem hatten, was ja dann wirklich ein Problem für den Gesamtmarkt wäre, sondern die haben das insbesondere, weil sie ein, zwei größere Datencenter haben, wo einfach der Bau länger gedauert hat. Und das ist eben, glaube ich, eine Sache, die viele Investoren aus unserer Sicht unterschätzen, die sich nicht mit Datencenterbau so stark auseinandergesetzt haben wie wir, weil wir haben das schon über Jahre hinweg getan, weil wir ja unter anderem auch in Unternehmen aus dem Bitcoin-Mining-Sektor investieren und die halt eben halt auch Datencenter bauen, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist und gerade immer schwieriger wird, je größer diese Datencenter werden und dass es dann einfach viele Stellschrauben in der Kette gibt. Jeder, ne? Das ist ja wie beim Hausbau, kennt man das ja auch. Ne? Wenn der eine Handwerker damit nicht fertig ist, kann der nächste nicht anfangen. Und das hat man da auf 100x größerem auf 100x größerem Scale mit noch mehr Zulieferern. Und das ist einfach passiert. Das heißt also, das Problem ist, wenn man jetzt reinschaut, kleiner, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint und natürlich auch in den Clickbait-Headlines von den Finanzmedien in den USA dann halt drin war. Aber die Reaktion mit minus 13 zeigt halt aber auch eben, dass die Leute nervös sind. Und sobald es kleinste Anzeichen gibt, dass das eben alles nicht perfekt funktioniert, werden große Marktkapitalisierungen vernichtet.
Mhm. Warum war der bei Oracle nicht dabei? Obwohl ja quasi klar war, da steigt jetzt auch kein kleines Unternehmen nicht so mit ein. Also was waren jetzt eher für euch so die klassischen Beweggründe zu sagen, nee, den brauchen wir jetzt nicht?
Wir hatten uns halt eben über bestimmte andere Unternehmen auf dem ganzen Thema Datencenter und Energie werden der nächste Flaschenhals positioniert. Und wir hatten einfach Unternehmen, unter anderem Iris Energy, oder jetzt heißt es nur noch Iron, und Hut 8, also Unternehmen aus dem Bitcoin-Mining-Bereich, die wir auch in unserem Flagship-Fonds dann groß allokiert hatten im Sommer. Die hatten wir drin und dann wäre das eine höhere Konzentration auf dem Trade gewesen, als wir das aus Risikogesichtspunkten für angebracht gehalten hätten. Und dann stuft man natürlich ab, was finde ich attraktiver. Und wir fanden beispielsweise eine Iron viel attraktiver als eine Oracle, also haben wir uns da rausgehalten.
Mhm. War jetzt, weil ihr, wie gesagt, den Markt, ja, du sagst es richtig, sehr gut kennt, war das nicht befürchtbar, dass so ein Unternehmen wie Oracle da vielleicht ein bisschen, ich sag mal, das fünfte Rad am Wagen ist oder der als Nachzieher nicht derjenige sein wird, der an allen anderen vorbeihuscht, nur weil er einen Haufen Geld ausgibt?
Das wird sich noch zeigen. Also ich glaube auch nicht, dass der Markt gepreist hat, dass er an allen anderen vorbeihuscht, aber der Markt hatte halt einfach gepreist, dass sie dort
mitspielen
können und das dann halt eben, wie das ja so schön ist, wenn man Fremdkapital aufnimmt und Cloud-Margen erwartet werden von 30-40%, ich mich aber für 7-8% finanzieren kann oder 5,5, wo der 10-jährige Oracle-Bond steht, hatte ich vorhin nochmal nachgeschaut, dann wäre natürlich die Fantasien wahr, weil dann habe ich 40% Marge, bin für 5,5% finanziert und dann habe ich schöne Profits. Ich glaube, das ist das eher, was der Markt gepreist hat. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt auch noch nicht klar wegen jetzt diesem einen Earnings, dass das am Ende nicht funktioniert.
Mhm. Würdest du sagen, wenn wir jetzt mal aber trotzdem die letzten Wochen uns anschauen, dass, was ja eine gesunde, grundsätzlich immer ist es ja auch gesund, wenn der Markt ein bisschen anfängt zu sortieren und beim einen oder anderen sagt, finde ich nicht so gut, dass da so ein Mechanismus einsetzt, zu sagen, ja, Hyperscaler ist eben nicht gleich Hyperscaler, sondern es wird halt differenziert.
Das ist wichtig, sehe ich genauso. Und das ist natürlich, spielt dann uns auch ein Stück weit in die Karten, weil man dann eben halt auch mit aktiver Titelselektion auch irgendwo einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, wenn man sich auf jeder Ebene anschaut, also jetzt kann man Oracle nicht mit Google vergleichen, aber wenn man sich jetzt einfach anschaut, wie perfekt Google eigentlich positioniert ist, um vielleicht auch mal so eine Art von Zeitspanne, wo die Nachfrage vielleicht nicht so hoch ist, wie alle erwartet haben, einfach auch zu überbrücken, dann ist das schon unglaublich gut, was für ein verteidigbares Geschäftsmodell sie da jetzt aufgebaut haben. Ne? Sie waren ja erst Search und es wird schwierig und die verlieren ihr Kerngeschäftsmodell und so weiter. Und das war auch sicherlich und ist auch immer noch unter Angriff. Ne? Das ist auch noch nicht entschieden, dass sie da nicht Margenprobleme bekommen und Umsatzwachstum abgeben. Aber man muss halt sagen, dass sie halt dadurch, dass sie schon so lange in dem generativen KI-Thema sind und manche der wichtigsten wissenschaftlichen Papiere ja von Google-Tochterfirmen geschrieben wurden, wie das Transformer-Paper beispielsweise, ist es halt so, dass sie halt eben und gleichzeitig ein sehr, sehr großer Cloud-Spieler sind, sind sie natürlich perfekt positioniert, weil sie haben jetzt momentan das leistungsstärkste Modell neben OpenAI nachweislich Marktanteile ab, sowohl bei Geschäftskunden als auch bei Privatkunden. Und sie haben dieses Modell diesmal komplett ohne Nvidia-Chips trainiert, nur auf ihren eigendesignten Chips, was unter anderem dann halt auch ein Grund mit ist, warum zum Beispiel Fantasie bei bestimmten Chip-Designern wie Broadcom oder so auch mit reingekommen ist, dass halt eben diese spezialisierten Chips, ASICs, wie man die nennt, bei Google heißen die jetzt TPUs, ja, dass die auch eine gute Alternative sind, wenn man weiß, wie man sie einsetzen kann und nicht unbedingt nur auf Nvidia in seiner monopolartigen Stellung dann angewiesen ist. Und das ist schon wirklich eine Situation, in der Google sich befindet, beziehungsweise wo sie sich hinmanövriert haben, die jetzt wahrscheinlich die am stärksten verteidigbare im gesamten Markt ist, auch stärker als Microsoft.
Und ich finde das ja, das wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen, ist, ich finde das wahnsinnig spannend, wenn man die letzten Wochen sich angeschaut hat, auch gerade natürlich Psychologie des Marktes, also wie wichtig das eigentlich ist, wenn du überlegst, das hatten wir quasi den Großteil des Jahres über, war doch irgendwie vollkommen klar, dass eigentlich dieses Rennen ist ja schon entschieden mit OpenAI und Microsoft sind schon komplett vorneweg mit ChatGPT und das ist der alleinige Sieger, genauso wie eben Nvidia der alleinige Sieger in dieser Welle quasi des Chipbedarfs sein werden und irgendwann wird schon irgendwas aus China kommen, aber bis dahin ist eigentlich die Messe gelesen und dann siehst du halt plötzlich quasi mit einer neuen Version Gemini, hoppla, ist gar nicht so. Google ist oder Alphabet ist ja eigentlich viel geiler und dann machen sie auch noch Chips und Nvidia ist plötzlich nicht mehr der quasi alleinige Everybody's Darling und das finde ich natürlich schon schön oder interessant zu sehen die letzten Wochen, wie da dem einen oder anderen offensichtlich im breiten Markt die Augen geöffnet wurden, dass da halt noch sehr viele Rennen dazwischen drin zu gewinnen sind.
Ja, das stimmt. Also kann ich dir nur zustimmen. Wir haben am Anfang über ein paar Sachen gesprochen, die Unternehmen richtig gemacht hatten. Das andere ist halt eben die Resilienz oder vielleicht auch die Abgestumpftheit. Und ich glaube, dass einige Investoren das einfach zu klar oder zu sehr als gegeben hingenommen haben, was aber ein Stück weit eben naiv ist, weil man an DeepSeek ja Anfang des Jahres gesehen hat, wie schnell das gehen kann. Und da hatten wir ja beispielsweise, haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, dass da in bestimmten Bereichen diese Inferenzkosten, also für die Abfrage durch bestimmte Dinge, die DeepSeek gemacht hat, um 90% gesenkt wurden. Und diese Innovationssprünge, die können sich halt immer wieder ergeben. Und es ist, niemand hat das Rennen jetzt ganz klar gewonnen.
Wie, ich sag mal, nicht in Anführungszeichen gefährlich, denn es ist ja eigentlich genau das, was man will, Wettbewerbssituationen schaffen im Kampf mit durch Innovation. Aber wie gefährlich ist so das, was China da im Moment macht oder auch generell in Asien, so diese zweite, dritte Welle mit Fokussierung auf eigene Chiphersteller? Gab es ja nun auch einen absolut überhypten Börsengang und Baidu macht auch noch quasi noch eine Spin-off da oben drauf. Also da ist ja wahnsinnig viel in Bewegung. Wie sehr beobachtet ihr das?
Wir beobachten das, ich will nicht sagen sehr genau, aber genau, weil unsere These ist eigentlich, dass es weltweit zwei KI-Ökosysteme geben wird. Es gibt einmal das aus den USA, was wahrscheinlich einen Großteil der entwickelten und vielleicht auch sich entwickelnden Welt irgendwo benutzen wird. Und dann gibt es halt eben China und dann gibt es vielleicht ein paar Länder, wer auch immer, keine Ahnung, die vielleicht sagen, das ist mir auch doch lieber, als wenn meine Daten in den USA sind oder wie auch immer. Ja. Und deswegen dieses zweite Ökosystem entwickelt sich nicht in Russland oder Indien oder wer da sonst in Frage kommen würde, sondern das entwickelt sich eben in China. Und da gibt es halt auch börsengelistete Unternehmen, die da durchaus interessant sind. Wir haben uns mal Vor 2-3 Monaten haben wir uns auch Alibaba mal genauer angeschaut, weil die ja zum Beispiel mit über 30% Marktanteil im generellen Cloud-Geschäft in China sehr gut positioniert sind. Deren KI-Modell Qwen heißt das, scoret ja auch gut in diesen ganzen, Listen wie LLM Arena und so weiter. Also das ist auch ein gutes Modell. Und die haben so ein bisschen eine etwas schlechtere Positionierung von Google in dem Sinne, dass sie sagen, ich habe eigentlich diese Geschäftskunden und auch die Privatkunden und ich habe ein gutes Modell und ich habe die Datencenter. Das heißt, ich habe sehr viel von der Wertschöpfungskette in-house, sind aber natürlich auch sehr reichlich bewertet oder hoch bewertet, weswegen wir da jetzt zum Beispiel nicht groß eingestiegen sind, obwohl wir das mögen. Und deswegen schauen wir da sehr genau hin, welche der, ne, wie du auch richtig sagst, zweiten oder dritten Welle Spieler sich dort auch entwickeln, aber wir haben jetzt noch keins gefunden, was wir so attraktiv fanden, dass wir jetzt sehr groß eingestiegen werden bisher.
Ist, glaube ich, aber auch noch zu früh, ne? Taucht halt sehr in Innovationszentren auf und sagen wir mal, diese Konzentration auch politisch motiviert ist, sagen wir mal, auch an einem frühen Anfang, das sieht man ja.
Ja, absolut. Aber das ist natürlich einfach, glaube ich, grundsätzlich die Wahrheit, mit der man sich immer auseinandersetzen muss, wenn man in China investiert, dass es da immer eine gewisse oder geringere Visibilität auf Daten jeglicher Art gibt, dass man eine geringere Visibilität darauf hat, was die Unternehmen alles in ihrem Accounting machen und dass es immer diese politische Komponente gibt, die da immer, sagen wir mal, auch gute langfristige Thesen kurzfristig umwerfen kann. Aber mit Donald Trump haben wir es jetzt ja auch in den USA. Zumindest das Letztere. Ja.
So ist es. Das ist ein Thema, glaube ich, das im Moment sehr, sehr in Mode kommt und auch die nächsten 2-3 Jahre befürchtbar überdauern wird.
Das ist wohl so.
Da sind die Blickrichtungen zu sehr drauf. Was man natürlich aber auch sieht, wenn man jetzt gerade mal, wenn wir bei Asien sind, gerade so in den letzten 2-3 Monaten, dass auch, sagen wir mal, in diesem ganzen Umfeld drumherum, wenn man mal so die sozusagen Zulieferer, die also so rund um den Komplex wie Nvidia so entstehen und rumlaufen in Korea, Taiwan und Co., dass auch da so einiges an Bewegung kommt. Also so die absoluten Top-Gewinner der letzten, weiß nicht, 1,5 Jahre geraten so ein bisschen auch ins Hintertreffen. Ne? Auch da ist so ein bisschen Favoritenwechsel, hat es da so eingesetzt.
Stimmt, kann man sagen. Wobei ich glaube, Nvidia und jetzt auch gerade zum Beispiel Google dieses Jahr immer noch unglaublich starke Renditen gebracht haben. Am Ende durch gerade, wir haben es ja bei Google besprochen, ihre Positionierung und ihre Erfolge, die sie dort gemacht haben. Aber es ist es gab ein paar andere Unternehmen, wo der Markt jetzt aufgewacht ist. Und wenn du Korea ansprichst, dann muss man sicherlich einmal über Arbeitsspeicher reden. Dort ist ja der Weltmarktführer SK Hynix. Das ist ja ein koreanisches Unternehmen. Wir haben aber auch in den USA ein Unternehmen, was technisch auch sehr, sehr weit ist, eben Micron. Und Micron ist genauso wie SK Hynix halt eines von zwei Unternehmen, deren Arbeitsspeicher für die aktuelle und auch die nächste GPU-Generation von Nvidia zertifiziert ist. Und das heißt mehr oder weniger, die verkaufen ihren gesamten Bestand und ihre gesamte Produktion bis ins nächste Jahr hinein. Das sind sicherlich zwei Spieler und da waren wir auch sehr froh, dass der Markt dazu dieses Jahr aufgewacht ist, weil wir beispielsweise in Micron auch schon letztes Jahr angefangen hatten zu investieren und es sehr, sehr lange gedauert hat, bis der Markt verstanden hat, wie wichtig diese Arbeitsspeicherkomponente, insbesondere diese spezielle, das sind ja so gestapelte Arbeitsspeicher, die man HBM, also High Bandwidth Memory nennt, wie wichtig die eigentlich für in der KI-Infrastruktur und für diese Chips sind. Und dann ist natürlich, sagen wir mal, der letzte in der Kette oder der erste in der Produktionskette mit TSMC in Taiwan auch nochmal das wahrscheinlich Unternehmen mit dem allergrößten Burggraben im gesamten Sektor her.
Was würdest du sagen, sind für euch jetzt im Moment so die spannendsten Teile in dieser weiten KI-Wertschöpfungskette jetzt gerade zum Investieren? Wenn wir mal so ins nächste Jahr reinschauen, soweit man immer die Dinge voraussehen kann, aber wo sind so eure Prioritäten?
Also ich würde das so ein bisschen von der von der Rolle sozusagen abstufen, die sie bei uns im Portfolio hat. Was wir zum Beispiel sehr interessant finden, nicht unbedingt, weil wir denken, dass wir die allerhöchsten Renditen machen, aber ist ein Stück weit Nvidia, aber vor allem TSMC ist eine große Position bei uns, weil man einfach sagen muss, die haben den allergrößten Burggraben und wenn KI irgendwie funktioniert, werden die wie eine Gelddruckmaschine, werden die Geld verdienen und ihren Umsatz auf einem geraden Strich von links unten nach rechts oben einfach immer weiter steigern. Und eine Sache, die, glaube ich, der Markt noch nicht so richtig verstanden hat, ist, dass die nächste Generation dieser speziellen Arbeitsspeicher, die ich gerade angesprochen habe, dass die auch wieder ein noch komplexeres Fertigungsverfahren benötigen werden als früher. Also momentan wird eingesetzt HBM3 und HBM3E heißen die. Die nächste Generation heißt HBM4 und wird wieder zum Beispiel dieses ultraviolette Lichtlithografie benötigen und andere komplexe Fertigungsverfahren, wo dann wiederum TSMC am allerbesten positioniert ist, um einen Großteil dieser dann hinzukommenden Umsätze mit ihren Fertigungsstraßen auch wieder zu bekommen. Also von dieser Warte aus ist TSMC ein extrem interessantes Business. Dann, wenn wir jetzt ein bisschen mehr die Risikokurve raufgehen, wenn man so möchte, dass wir jetzt eher wieder schauen, okay, was stabilisiert nicht unbedingt das Portfolio, sondern wo können größere Gewinne entstehen, finden wir ein paar Unternehmen im Healthcare-Sektor sehr interessant. Da ist eine unserer größten Positionen momentan Hinge Health, die sowas wie eine Online-Physiotherapie anbieten, die sich sowohl die Kamera als auch die Sensoren von mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel Handys oder iPads oder Tablets zunutze macht, plus diese Wearables, die man dann am Körper trägt, um dann halt eben sehr, sehr günstig sozusagen Online-Physiotherapie-Stunden anzubieten. Und das ist zum Beispiel ein Unternehmen, was sehr, sehr gute Renditen liefern kann, aber zum Beispiel nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass sie immer das neueste KI-Modell haben oder so. Das heißt also, ja, die hängen nicht so richtig am Tropf von dem, was wir gerade besprochen haben. Das ist dann so, sagen wir mal, medium risikoreich und medium Returns, die wir da erwarten können. Also aus unserer Sicht medium Returns, also irgendwas 20, ja, 30, 40%. Und dann gibt es halt einfach noch Unternehmen in dem Datencenter-Bereich, wo wir auch weiterhin eben investiert sind. Ich hatte eben Iron und Hut8 angesprochen. Da haben wir sicherlich ein paar Gewinne jetzt mitgenommen auf dem Weg nach oben. Die haben ja eine unglaublich starke Wertentwicklung von mehreren 100% dieses Jahr gehabt. Aber ja, wir sind jetzt natürlich eher an so einem Punkt, wo man sagt, die haben jetzt den Proof of Concept, wie man ja so schön sagt. Die haben jetzt eben so ein Stück weit den Beweis geliefert, dass sie es schaffen können, eben große Unternehmen anzulocken, mit denen diese Verträge zu machen. Und ein Grund, warum Iron so stark im Wert gestiegen ist, ist, dass sie halt einen Teil ihres Stromportfolios und ihres Datencenter-Portfolios jetzt für 5 Jahre an Microsoft ausgeliehen haben und dafür wirklich sehr gute Kennzahlen am Ende bekommen haben. Also wenn da nichts schief geht, sage ich mal, in der Ausführung, wovon wir jetzt mal ausgehen, weil die sehr viel Erfahrung damit haben, dann verdienen die eine EBITDA-Marge von 85% damit.
Ja,
und das ist natürlich deutlich attraktiver, als ein Bitcoin zu meinen. Und jetzt reden wir aber da über vielleicht 40 oder 50 Megawatt von einem 3 Gigawatt Stromportfolio, das sie haben. Das heißt also, das hat eher eigentlich nochmal für uns gezeigt, die sind in der Lage, das zu machen. Und wenn sie jetzt über die nächsten 1-2 Jahre, wo Energie der Flaschenhals ist, das einfach immer weiter ausweiten können, ist da auch durchaus noch Preisfantasie bei dem Unternehmen.
Es ist lustig, ich habe nämlich neulich mit, weil natürlich jetzt der Jahresende ist, spricht man immer mal wieder mit ein paar Kapitalmarktstrategen so von den großen Häusern, die so ihre Asset-Allokationen natürlich zusammenbauen, nicht logischerweise spezialisiert sind auf Tech-Sektor. Und am Ende des Tages merkst du natürlich, in den USA ist das Thema quasi Versorger im klassischen Sinne, also Stromlieferanten, keine defensive Branche mehr, sondern weil es ist eigentlich ein Wachstumsfeld. Mhm. Es ändert sich quasi eigentlich eine komplette Asset-Klasse, ne? Bedingt durch quasi, du musst Energie liefern für KI-Rechenzentren.
Mhm. Das stimmt. Man hat es ja auch das an Siemens Energy Service hat man es ja auch total gesehen. Also das ist
ja,
und das haben wir wirklich verpasst. Das wäre wirklich ein sehr, sehr gutes Investment gewesen am Ende. Und das ist ja auch etwas, was sich dadurch irgendwie komplett gewandelt hat. Und genauso eben die, ja, wie du richtig sagst, Versorger in den USA. Das ist schon spannend, wie weit sich das auswirkt, das ganze KI-Thema. Ja.
Genau, es hätte man jetzt nicht erwartet, dass Energiethemen eure Themen sind, quasi in eurem quasi Kosmos, in dem ihr seid.
So ist es.
Was würdest du sagen, ist so rund um diesen, um den quasi KI-Zirkus rum noch so das Wichtige neben den Themen Energie, was in den nächsten Jahren wahnsinnig gut nachgefragt sein wird?
Wenn wir davon ausgehen, dass sich die KI-Modelle weiter verbessern und Gemini 3 hat nochmal jetzt einen ziemlich klaren Beweis geliefert auf allen drei Ebenen, die es gibt, um Modelle zu verbessern, also dieses Pre-Training, dann dieses Post-Training und Compute-Time-Scaling, so heißen diese drei Komponenten. Also wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, da technisch einzusteigen, aber das sind sozusagen mal die wesentlichen drei Blöcke, wie man ein KI-Modell entwickeln kann. Und die haben das ziemlich klar einfach auch veröffentlicht, dass sie auf allen drei Gebieten nochmal wirklich Fortschritte gemacht haben und dass sie auch gemerkt haben mit dem, was sie getan haben, dass es da noch keine Abflachung zu sehen war. Sprich, da war noch kein Ende in sich. Das heißt, wenn wir jetzt mal unterstellen, nächstes Jahr kommen noch bessere Modelle und in 2027 kommen noch bessere Modelle heraus, dann wird sich halt dieses Anwendungsfeld, was diese Modelle machen können, immer mehr verbreitern. Und das ist dann dieses Ganze, was immer als KI-Agenten beschrieben wird. Und dann gibt es da, wo viele Leute, glaube ich, sehr stark drauf gucken, wäre dieses Agentic Commerce, dass man einfach hingeht und sagt, hey, ich brauche jetzt neue Sportschuhe und das sind meine Anforderungen. Und dann sagt einem nicht nur die KI, schreibt nicht nur eine Tabelle wie heute, hey, das und das ist wahrscheinlich das Beste für dich, sondern das bestellt ihr dir auch gleich noch und guckt vorher, wo es am günstigsten ist oder am schnellsten geliefert wird oder was auch immer. Ich glaube, das ist so ein Thema, diese ganzen KI-Agenten, die dann sehr, sehr nützlich werden können, ein Stück weit auch eben Werbeeinnahmen und so weiter. Das wird alles ein bisschen das Klassische einfach ein Stück weit verändern. Und ich glaube, der andere Teil, den man heute jetzt einfach schon sieht, was man auch als KI-Agenten bezeichnen könnte, wir sind Unternehmen, die eigentlich diese Coding Agents bauen, wo einem Programmierer geholfen wird, den Code schneller zu schreiben mit Vorschlägen oder dann gibt es jetzt das ist so ein neuer Begriff, Vibe-Coding, dass selbst jemand, der die Programmiersprache beherrscht, trotzdem in Englisch da reinschreibt, was er eigentlich gerne hätte und die Software dann diesen Code schreibt und er oder sie den nur noch durchschaut oder so. Und wir benutzen das selber auch. Also wir benutzen zum Beispiel Cursor, das ist eine Software, die kostet $200 im Monat. Und die Effizienzsteigerungen sind unglaublich hoch. Und da sieht man das eigentlich schon, dass wir halt einfach so ein bisschen den Software- und IT-Bereich haben, wo KI schon wirklich Auswirkungen auf Umsätze, auf Margen hat und damit auch am Ende auf Profite. Und das ist für uns ein Stück weit ein erstes Zeichen, dass diese Umsätze, die man ja eben halt braucht, um all das, was wir vorher besprochen haben, zu rechtfertigen, dass es durchaus Bereiche gibt, die wo das schon so der Fall ist. Und wenn ich jetzt dann sage, okay, was sind ungefähr die Ausgaben, die auf solche Art von Dienstleistungen weltweit getätigt werden, dann reden wir vielleicht so über 5 bis 7 Billionen. Ja. Wenn ich jetzt aber darüber rede, okay, ich kann jetzt anfangen, Personal effizienter zu machen oder zu ersetzen, dann reden wir von Personalausgaben, von dort, wo man es tracken kann, von 70 Billionen, ne? Also 10-mal mehr. Das heißt also, wenn man so drüber nachdenkt, ist über die nächsten 2 bis 3 Jahre, ist der Markt, den viele Unternehmen mit Gen-KI-basierten Geschäftsmodellen angreifen werden, ist nicht unbedingt der IT, der als IT-Capex oder IT-Spend von großen Unternehmen, die deren Kunden sind, Fortune 500, was auch immer, ne, Stock 600 in Europa, sondern das sind eigentlich deren Mitarbeiter.
Ja.
Und deren Personalausgaben.
Genau, quasi im Prinzip jedes Unternehmen, das Mitarbeiter in so Beratungsfunktionen hat, Versicherungen beispielsweise und solche Geschichten und wo einfache Softwareprogramme benötigt und geschrieben werden, die in Zukunft jetzt schon im Prinzip ein einfaches Programm schon erledigen kann.
Ja. Und nur mal für ein Gefühl, weil dieses Cursor-Programm alleine schreibt 1 Billion Zeilen Code am Tag mittlerweile.
Ja.
Also wirklich einfach unglaublich. Und es steigt eben stetig an, die Userzahlen steigen stetig an. Das ist das am schnellsten wachsende Unternehmen, Softwareunternehmen, was jemals gegründet wurde. Und da sieht man halt diese unglaubliche Traktion. Ne? Aber die muss sich, und da müssen, um das jetzt wieder vielleicht auch konservativ einzuordnen, das ist jetzt ein Beispiel, es gibt auch noch ein paar andere, aber das muss sich trotzdem erstmal noch in die Breite übersetzen. Und da ist es auf jeden Fall noch nicht. Also wenn wir jetzt sagen, der Umsatz von Cursor und den anderen Unternehmen in diesem, mit diesen Coding Agents zusammengenommen, mit dem, was ein ChatGPT einnimmt, das sind natürlich lächerlich geringe Beträge im Vergleich zu dem CapEx und der Finanzierung, die da draußen ist. Das heißt also, da sind wir auf jeden Fall nochmal deutlich vorweg, und das muss jetzt halt eben nachziehen. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir zu Anfang gesagt haben. Zieht das eigentlich, was zieht jetzt schneller an, die Preise oder die Umsätze, und bleibt das in einem Gleichgewicht oder in einem Gleichlauf, oder läuft das eine dem anderen weg, was im vorderen Fall zum Platzen der Blase führen würde?
Die Frage ist natürlich auch, also wie leicht lässt sich auch so KI-Agenten oder auch so ein Coding-Agent quasi, mehr oder weniger, also ein Coding-Agent würde ich vermuten, nicht so schnell, aber so KI-Agenten wegdisruptieren. Jetzt mal aus Dienstleister-Sicht.
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, diese ganze Frage zwischen den Foundational Model Anbietern, also OpenAI gegen XAI, gegen Anthropic, gegen Google und so weiter, da gibt's ja eine riesen Range von wirklich auch Experten, ja, die alle wirklich hochrenommiert sind, die irgendwo sind zwischen, das wird irgendwie ein Commodity und kostet was irgendwann gar nichts mehr, und es wird irgendwie 1-2 Gewinner geben, die hinterher 70% Marktanteil haben, und die werden gefühlt jedes Softwareunternehmen vernichten. Ja. Da würde ich mir keine Prognose zutrauen, was in welche Richtung das wirklich gehen wird. Aber das ist momentan, the jury is out. Ne? Also da müssen wir nochmal schauen, wo das hingeht. Aber man sieht natürlich, was man grundsätzlich, glaube ich, einfach auf dem Schirm haben muss, ist, dass diese Unternehmen natürlich versuchen werden, in all diese Geschäftsmodelle reinzugehen. Und man hat das bei OpenAI gesehen. Die wollen natürlich irgendwie ein Stückchen von dem Internetsuch, also dem Search-Kuchen von Google, wollen die was haben. Die wollen sicherlich auch einen Teil dem Teil haben, den Amazon oder Shopify sagen, dass sie sagen, hey, bei uns suchen die Leute und wir bringen dir den Kunden. Der bestellt zwar dann immer noch bei Amazon, aber wir wollen jetzt einen Teil deiner Marge, liebes Amazon, weil ohne uns hättest du den Kunden gar nicht. Dann hätten wir den woanders hingeschickt. Also das ist schon etwas, was man genau beobachten muss. Diese Unternehmen sind natürlich jetzt in so einer Position, und sie haben natürlich auch mit all der Finanzierung und so weiter auch Druck, den Umsatz zu machen, dass die in alle Richtungen schielen werden und überall sicherlich versuchen werden, den etablierten Spielern Margen wegzunehmen, ne? Oder ja. Umsatz.
Nee, weil ich dachte, diesen Sommer in Berlin auf diesem KI Big Bang Festival, und hat ein total nettes Gespräch mit einem, eigentlich im Prinzip ein mittelständischer Sachversicherer hier aus Deutschland. Der CEO ist eigentlich selber Informatiker, kommt eigentlich gar nicht aus der Versicherungswirtschaft, und hat letztes Jahr, glaube ich, beim Hackathon mit Microsoft und ein, zwei anderen Konzernen, ist da so eine Idee entstanden, weil sie eben auch so ihre Problemchen hatten mit diesem ganzen Schadenregulierungsthema, wenn dann mal irgendwie Flut wie im Ahrtal ist, also einfach Großereignisse sind, dass dann eben plötzlich alle kommen und dann reicht die Kraft nicht. Und dann haben die da innerhalb von einem halben Jahr so einen KI-Agenten gebaut, der seit einem Jahr im Einsatz ist, der quasi vom Erstkontakt bis zur Schadensregulierung den kompletten Fall alleine quasi durchexerziert, also Kommunikation mit dem Kunden, im Prinzip selbstständig anhand Bilder und so weiter den Schaden analysiert, guckt, ob das so einigermaßen passt oder nicht passt, bis rausgeht zu, okay, das passt, das kann jetzt überwiesen werden, die Schadenssumme. Und das logischerweise in einem Bruchteil der Zeit, in der das ein Mensch kann. Und da guckt am Ende nur ein Mensch nur noch mal drauf, ob das so passt, was das Modell da gemacht hat. Und die Fehlerquote nach 11 Monaten im Einsatz ist 0.
Ja.
So, brauchst du jetzt nicht mehr viele externe Anbieter haben, wenn die das schon selber können. Mit genau, vermutlich keinem großen Aufwand.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da machst, weil das sieht man auch zum Beispiel gerade. Google ist da sehr, sehr aggressiv, sage ich mal, unterwegs im besten Sinne. Ne? Also man ist nicht negativ, sondern diese gehen wirklich hin und überlegen sich, okay, die haben ja die Geschäftskundenbeziehung global und die haben global Teams und stecken da wirklich auch Zeit und Arbeit rein und schauen, okay, wo können wir mit diesen oder wo ist jemand, der mit uns als Speerspitze das für diesen Sektor irgendwo entwickelt. Das machen die im Asset Management, das machen die im Krankenversicherungsbereich, die sind überall unterwegs. Und das ist natürlich genau, dann kommen wir so ein bisschen auf den Punkt, den wir gerade besprochen hatten, die versuchen jetzt natürlich, den anderen die Margen wegzunehmen. Ja, oder den Markt wegzunehmen. Und das ist nämlich ein gutes Beispiel, dass halt eben dadurch, dass diese Modelle so flexibel sind, ist quasi jeder Markt ein potenzieller Markt. Die könnten ja rein theoretisch überall eingehen. Und das liegt halt eben in der stochastischen Natur der Modelle. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, viele Marktteilnehmer noch nicht richtig durchdrungen haben. Weil klassische Software-as-a-Service-Unternehmen, die jetzt im Markt sind, die jetzt groß sind, wie in Salesforce, wie in ServiceNow und so weiter und so fort, die auch Gen-KI einsetzen. Aber deren Software-Stack, der ist deterministisch. Das heißt, irgendwer ist irgendwann hingegangen und hat auf dem Zettel einen Prozesschart gemalt und gesagt, erst passiert das, da muss es an den Mitarbeiter, der muss da den Haken setzen und dann darf die Schadensregulierung raus oder so. Und diese stochastische Natur der Modelle, die benötigt das gar nicht, sondern die ist eher hinderlich. Das heißt, wenn ich dann ein Modell entwickeln möchte, dann gehe ich nicht deterministisch hin und schreibe vorher was auf. Das würde das Modell behindern, sondern ich gebe dem Modell alle Daten und lass dann und sage, was es machen soll. Und dann findet es über die Iteration selber den besten Weg und schnellsten Weg, das zu finden, der manchmal oder vielleicht sogar öfters, je nach Anwendungsfall, nicht der Weg ist, den vorher ein Mensch auf einem Prozesschart geschrieben hat. Und dadurch haben die überall wieder sozusagen eine neue Chance, selbst wenn es etablierte Spieler gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man absolut beachten muss, wenn man in, sagen wir mal, klassische Softwareunternehmen dieser Couleur einfach investiert, dass denen vielleicht wirklich der komplette Markt weggenommen wird.
Und das dann auch schneller geht, als man so denken könnte.
Absolut.
Mhm. Du hast vorhin natürlich schon so mal so ein Healthcare- und Medtech-Beispiel angesprochen. Sind klassische, ich sag mal, Anwendungsprofiteure, also so die nächste Schritt von, wir haben jetzt mal so ein paar Gen-AI-Modelle und jetzt schauen wir mal, wer kann natürlich, das ist ja am Ende immer die große Hoffnung, dass alles produktiver wird durch ein bisschen KI-Einsatz, in Anführungszeichen. Aber es sind quasi diese Anwendungsfälle für euch jetzt so schon im Screening so die spannenden Zukunftsfelder?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Was wir sehen in den, also wir, man könnte das so ein bisschen wie so ein, ja, weiß ich nicht, eine Zwiebel oder so verschiedene Ringe sehen sozusagen um diesen Nukleus, ja. Und dann gucken wir als erstes, was ist in dem nächsten Ring eigentlich drin? Also was sind die Unternehmen, die am nächsten an diesen Kernunternehmen, über die wir jetzt lange gesprochen haben, dran sind und wie profitieren die davon? Und ein Unternehmen oder zwei, die wir da im Softwarebereich identifiziert haben und in dem einen sind wir auch jetzt stärker investiert, sind Snowflake und dann eben Datadog. Und Datadog ist beispielsweise ein Unternehmen, die kümmern sich um die komplette Security und auch die Wartung von großen Cloud-Unternehmen. So, wenn ich jetzt halt eben mit immer mehr Nutzer und immer mehr Daten habe, können diese Cloud-Themen sehr komplex werden. Und die haben eigentlich eine Softwarelösung oder mehrere, die dann halt dem Betreiber dieser Cloud, wofür auch immer sie jetzt ist, also Salesforce könnte ein Kunde von denen beispielsweise sein, die haben ein großes Cloud-Business und die Daten liegen aber in vielleicht einer zentralen Cloud, in einer eigenen Cloud, die liegen vielleicht auf Servern, die ein Kunde von denen irgendwo noch stehen hat und die liegen auf dem Desktop von irgendeinem Mitarbeiter oder so. Und alles muss am besten irgendwo überwacht werden und konsolidiert werden und ich muss das irgendwie zentral steuern. Und die haben halt eben Software oder sind einer der Marktführer in diesem Bereich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass immer mehr Daten, immer mehr Nutzer von Gen-KI-Anwendungen in der Cloud, wenn das immer weiter wächst, haben die natürlich, weil die werden natürlich auch, die sind ja auch schlau, da wird ja nicht eine pauschale Gebühr bezahlt, sondern das wird dann nach verschiedenen Logs und also sagen wir mal KPIs gemessen, die mit dem Umsatz und den Nutzern halt eben skalieren, den die Kunden machen. dann haben die natürlich eine sehr gute Chance, da einfach mitzuverdienen, ohne dass sie Teil dieses Kerns dieser Circular Economy sind, wo die sich ja alle irgendwie mittlerweile gegenseitig finanzieren. Und da schauen wir dann eher so hin und investieren. Und dann gibt es sicherlich eben auch so Unternehmen, wie du die gerade angesprochen hast, aber die sind für uns vielleicht noch zwei, drei Layer weiter oben, wo wir sagen, das wird noch nicht so den durchschlagenden Effekt haben, dass man da richtig wirklich auch Preisveränderungen in Aktien von erwarten kann. Und das ist ja das, wo wir natürlich ultimativ dann wieder drauf schauen.
Ist natürlich wahrscheinlich auch eher die Hoffnung von allen, die so ein bisschen vom Rand aus zuschauen, dass man schon so weit ist, dass die großen Produktionsgewinne nächstes Jahr kommen oder Produktivitätszugewinne, so ist es.
Ja.
Und davon ist man dann doch noch ein gutes Stück weg.
Da ist man noch ein gutes Stück von weg, aber auch da, glaube ich, sind wieder Softwareunternehmen und insbesondere die Abteilungen, die die Software entwickeln, die sind da auch wieder ein gutes Beispiel. Also wenn man jetzt schaut, wie zum Beispiel sich die Einstiegsgehälter von Junior-Programmierern, also Junior-Programmierern in den USA entwickelt haben, dann fallen die seit 3 Jahren. Ne? Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, in welchen Bereichen Unternehmen, Informationstechnologieunternehmen eigentlich Leute entlassen, dann ist es auch in diesen Feldern tatsächlich. Und es gibt in den USA, gibt so eine große Outplacement Agent, ja, also so eine Art Personalberatung, Challenger Gray & Christmas heißen die, und die tracken das halt immer und die haben ein relativ breites Panel an Umfrageteilnehmern. Und da ist halt dieses Jahr mit weitem Abstand die Informationstechnologiebranche diejenigen, die meisten halt Layoffs gemacht haben, da halt die Leute irgendwo rausgenommen. Und das sieht man schon, dass halt genau diese Unternehmen, von denen man es vielleicht auch als erstes erwarten würde, weil sie sehr, sehr nah dran sind und offen sind, diese ganze Technologie auch eben einzusetzen und auch die Teams an Bord haben, die wissen, wie das geht, dass man da schon diese, ne, so schlimm das für die einzelne Person auch ist, ja, aber die aus Sicht des Unternehmens genau diese Produktivitätsgewinne gerade schon heben, weil deren Output ist ja nicht runtergegangen. Die machen das jetzt einfach nur mit weniger Leuten.
Ja, eben, da muss man immer davon ausgehen, dass das schon einer mit Berechnung macht. Sag mal, du hast vorhin so dieses Thema Circular Economy angesprochen. Ist natürlich dieses Jahr mit all den Nvidia-Deals und so und ich gebe dir Geld, damit du mir wieder meine Waren abnimmst. Und natürlich auch viel Analogie mit solchen Modellen zur Dotcom-Zeit, so Endphase der Nullerjahre. Da ist natürlich ein Stück weit schon was dran. Ne? So richtig gesund sind solche zirkulären Systeme eigentlich nicht. Oder würdest du das anders sehen?
Nee, da würde ich zustimmen. Also so, zirkuläre Systeme sind nicht so gesund. Jetzt muss man sich immer natürlich fragen, ist das ein System, was wirklich komplett in sich geschlossen ist? Oder kommt da irgendwas von außen rein? Ja? Und dieses irgendwann von außen, da sind wir sehr stark dabei und betreiben hohen Aufwand, um das halt eben zu tracken. Weil ich kann ja zwei Dinge tun. Und Snowflake und Datadog, über die wir gerade gesprochen haben, das ist ja für uns jetzt der im Investieren erstmal relevante Bereich, weil wir gucken, kommt aus diesem, ist das geschlossen, kommt da was für andere bei raus? Und das können wir bejahen. Es gibt viele, ne, und das ist nicht nur Datadog und Snowflake, gibt auch viele andere Unternehmen, die verdienen daran mit. So, das muss man mal sagen. So. Und man kann sogar fairerweise sagen, TSMC könnte man auch da rausnehmen, weil die keinen von denen finanzieren. Ne? Die haben noch keine Equity-Runde irgendwo geschrieben. Ne? Also von daher gibt es diese Unternehmen. Also es geht aus diesem geschlossenen Kreislauf, geht was raus. Das ist schon mal gut. Ja? Also andere verdienen damit mit. Und jetzt der nächste Punkt ist natürlich, geht da auch was anderes rein? Und das ist eben das, was ich vorhin kurz angerissen hatte. Wo kann das herkommen? Das kann eben aus diesen 5 bis 7 Billionen globalen IT-Budget von großen Unternehmen, Fortune 500, Stock 600, wie auch immer sein. Oder das kann aus deren Personalbudgets kommen. Ja? Und das versuchen wir sehr genau zu tracken. Und das ist natürlich schwierig, weil die das natürlich nicht veröffentlichen. Ja, die werden Teufel tun und sagen, oh super, RWE hat 10.000 Mitarbeiter entlassen, weil wir jetzt eine Gen-KI haben. Wissen wir beide, was dann in deutschen Medien geschrieben wird. Und was
allerdings, ist.
Also das versuchen die natürlich zu vermeiden. Aber man kann natürlich schon einfach versuchen zu sehen, okay, wie entwickelt sich die Kostenquote von der Allianz zum Beispiel, ne, wenn man jetzt wüsste, die machen was. Also, aber es ist viel halt anekdotische Evidenz, man muss halt schauen, man muss in seinem Netzwerk sich umhören, man muss auch mit diesen Unternehmen sprechen, um zu schauen, wer hat eigentlich Initiativen, wo kann man ein bisschen was lernen, ne, dann macht natürlich Boston Consulting und McKinsey, die veröffentlichen manchmal anonymisiert, wo sie was gemacht haben und so weiter. Also es ist dann viel so, ja, anekdotische Evidenz, wie man sagt, man muss überall so ein bisschen gucken und das sammeln. Und das beobachten wir ganz genau, weil das wäre natürlich absolut ungesund, wenn von außen kein Umsatz, kein neues Geld in diesen Zirkel reinkommen würde. Ja, und dann sind wir einem ungesunden Zirkel, der eine Blase erzeugt, die platzt.
Und im Zweifel dann auch eher schneller dann platzt, ne?
Genau, so ist es. Ne? Deswegen, das ist halt eben genau diese Umsatzsteigerung, die ist natürlich ungesund, wenn die sich da alle immer gegenseitig finanzieren. Sie ist gesund, wenn diese Umsatzsteigerung durch eben Kunden von außen kommt, die nicht von denen selbst finanziert sind. Also erste Stufe geht was raus, da können wir einen Haken hintermachen. Zweite Stufe geht auch ordentlich was rein. Das ist noch deutlich schwieriger, jetzt systematisch nachzuweisen, aber da gucken wir sehr, sehr genau hin.
Was würdest du sagen, du hast ich bleib mal in deinem Zwiebelbild von vorhin, was ist die nächste Schicht, wir haben ja quasi so über drei hinausgeguckt, die ihr so sehr genau beobachtet, über die jetzige quasi hinaus dann?
Ich glaube, da gibt es eigentlich keine, die wir jetzt super genau beobachten. Was wir eher machen, und da ist Hinschels dann das Beispiel, dass wir eher schauen, okay, was ist jetzt irgendwo daneben und hat damit nichts zu tun? Weil für uns ist das ja immer so ein bisschen so, wir werden ja oft mit anderen Technologiemanagern oder Sektormanagern so in einen Topf gesteckt, wo man dann sagt, ja, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Liste von Unternehmen, die irgendwer, Bloomberg, als Technologieunternehmen geschlüsselt hat und das ist unser Universum. Wir sehen ja Technologie als Querschnittsfunktion. Das heißt, wir gucken über alle Sektoren, finden wir Unternehmen, die durch Einsatz von Technologie einen Wettbewerbsvorteil in ihrem Sektor erzeugen. Und da gucken wir dann eher in andere Themen wie zum Beispiel Healthcare rein. Wir haben auch sogar ein, zwei Industrieunternehmen, die wir tatsächlich beobachten, wo wir dann sagen, mit der aktuellen Generation und dem, was generative KI-Modelle momentan können, oder das muss auch nicht generative KI sein, das kann natürlich auch anderer Technologieeinsatz sein, in welchen Sektoren kann damit ein Unterschied gemacht werden und finden wir Unternehmen, bei denen wir denken, die haben das erkannt und haben sich entsprechend aufgestellt und wir haben sogar eine momentane Sachversicherung im Portfolio aus den USA. Also das ist eher da, wo wir hingucken. Wir denken jetzt nicht noch in den nächsten oder übernächsten Kreis rein, sondern wir gucken dann eher außerhalb dieser ganzen Sache, wenn man so möchte.
Weil natürlich diese Woche schon das Thema SpaceX sagen wir mal, eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erreicht hat mit Bewertungsfantasie-Ideen, aber drumherum auch so ein paar andere recht interessante Statements kamen. Wie wichtig wird dieses ganze Thema Rechenzentren im Orbit all werden?
Also ich sag mal, von der Theorie ist das wahrscheinlich etwas, was extrem effizient wäre.
Es klingt mega als einzige sinnvolle Lösung auf dem Planeten, aber ungefähr, wir wissen beide, dass es meistens nicht aber so ist.
Elon Musk ist ja auch ein guter Verkäufer. Also ich glaube, da sind schon einige Leute, von denen ich auch sagen würde, also jetzt Elon Musk ist natürlich mal abgesehen davon, dass er sicherlich diese Sachen alle sehr, sehr gut durchdrungen und verstanden hat, aber vielleicht auch einen Track Record hat, Sachen zu sagen, die nicht eintreten oder dann am Ende viel länger dauern oder so. Deswegen würde ich ihn mal außen vor lassen. Aber es gibt auch ein paar andere Leute, die wirklich sehr gut gelitten sind in der, sage ich mal, globalen Tech-Community, die jetzt nicht unbedingt jeder kennt, mit denen wir regelmäßig sprechen oder deren Account ich dann auch wirklich folge. Ja, die zumindest, sagen wir mal, aus der technischen Sicht sagen, dass das eigentlich eine gute Lösung ist. Jetzt muss man aber sich immer fragen, und das ist für uns dann wiederum der Punkt, wo setzen wir unseren Fokus? Wir wollen, und wir sind ja kein Disruptive Tech Manager, der sagt, ich weiß jetzt, wie in 10 Jahren die Welt aussieht und dann wird diese Technologie und diese Unternehmen, das wird dann halt eben das Größte und Beste sein und ich investiere die heute und dann interessiert es mich zwischendurch nicht. Das machen wir ja nicht, sondern wir kümmern uns sehr wohl darum und auch einen Großteil unserer Zeit, was passiert denn eigentlich zwischendrin? Was passiert auf Sicht von Quartalen oder 2 oder 3 Jahren? Und da ist das dann halt ähnlich wie so ein Thema. Ich bin dieses Jahr, glaube ich, 17 Mal nach Quantum Computing gefragt worden. Nein, wir investieren da nicht, ja, weil wir überlegen uns halt sehr genau, ist das jetzt gerade eine Technologie, die jetzt eben an diesem Punkt ist, wo das wirklich so ein, im Englischen sagt man Inflection Point, wo das halt diesen Wendepunkt hat, wo man sagt, jetzt kommen die Kunden, jetzt kommen die Umsätze. Und jetzt ist das für uns eben interessant, weil auch für unseren Ansatz, der sehr datengetrieben ist, wir brauchen ja irgendwelche Daten. Und wenn ein Unternehmen keinen Umsatz hat und keinen Cashflow und keine Kunden, dann gibt es halt wenig zu analysieren. Und dann ist man eben in diesem Bereich der Disruptive Tech Manager, wo man eigentlich so ein bisschen eher sich in Glaubensfragen ergeht, als dass man hier Finanzanalyse betreibt. Und deswegen wäre auch Lower Orbit Satellites ist ein Thema, das gucken wir uns auch an, genauso wie Quantum Computing. Aber wir sehen halt nicht, dass es da gerade eben so viel Fantasie drin gibt, dass man sagt, da müssten wir jetzt irgendwie investieren, mal abgesehen davon, dass es da auch wenig bis keine börsengelisteten Unternehmen gibt, wo man das machen könnte. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt unbedingt SpaceX bei 1 Billion Bewertung kaufen werden, wenn sie darauf dann nächstes Jahr an die Börse gehen. Also von daher, das versuchen wir dann immer abzuschichten und halten uns dann aus diesen, sagen wir mal, frühphasigen, eher spekulativen Technologiebereichen, halten wir uns heraus.
Das überrascht mich jetzt nicht, dass ihr nicht mit den Hufen scharrt auf diesen IPO, der da vielleicht nächstes Jahr kommt.
Ja. Da gibt es andere, die vielleicht interessanter sind. Ja.
Vor allem ist es nicht, glaube ich, es ist nicht 1 Billion, sondern gleich 1,5.
Ja, wer weiß. Also die Wertsteigerung, die er anscheinend in der Runde jetzt gemacht hat, ich glaube, die letzte war glaube ich, irgendwie 7-8 Monate her auf 400 Milliarden. Wenn er die jetzt auf 800 Milliarden raised, dann weiß man auch, warum er Elon ist. Ne? Also ich meine, das hätte, glaube ich, kaum jemand geschafft. Wenn er das
genau. Das muss man lassen. Aller Ehren wert sein. So, am Ende muss ich immer ganz gemein sein und sagen, was ist jetzt so der für nächstes Jahr der geile heiße Scheiß am Tech-Himmel?
Das ist schon schwierig.
So kennt man mich.
Im Sinne von Returns oder was ist interessant? Ja.
Natürlich, beides. Warum nicht? Ist ja Jahresende.
Ich bleibe dabei, dass glaube ich, das Datencenter-Thema, also dass die KI-Nachfrage nicht so stark abflachen wird, wie Leute es gerade preisen. Und dass dadurch diese Unternehmen, die in dem Datencenter-Bereich sind, auch nächstes Jahr nochmal ein gutes Jahr haben werden, gepaart mit dem Makroszenario, was ich habe, dass wir so ein Engineered Bull Market, nenne ich das, ja, durch einfach Eingriffe von Politik und Eingriffe der Politik in die Fed, ja, dass wir da einfach eine Liquiditätsschwemme bekommen, die den Markt nochmal wirklich heben kann. Und Trump hat jedes Interesse daran, das vor den Midterms zu machen. Ich glaube, das ist insgesamt dann ein sehr gutes Umfeld für KI-Spieler. Und wenn ich überlege, welche KI-Spieler haben dann am Ende den höchsten Hebel da drauf und das höchste Beta auf dieser Sache, dann wird es solche Art von Unternehmen sein. Und ich glaube halt einfach, dass halt eben, dass der interessanteste Teil wahrscheinlich, das ist leider Privatmarkt, da können wir nicht investieren, aber ich glaube, dass es halt ein paar Privatmarktspieler gibt, unter anderem xAI, die halt mittlerweile so große Datencenter haben, dass die nächsten Modelle, die auf 200.000 der neuesten GPUs trainiert haben, dass uns das alle überraschen wird, wie viel mehr die dann am Ende können und wie viel näher sich das dann auch an der Artificial General Intelligence anfühlen wird, als es das heute tut. Weil man muss wirklich sagen, das, was dieses Jahr an Modellen gekommen ist, auch bei allem Lob, was ich auch Gemini 3 ausgesprochen habe, das ist schon alles eher inkrementell besser. Das ist nicht so wie damals GPT-4 und man hat gedacht, das ist ja wie eine andere Welt. Und das war jetzt alles so GPT-5, 5.1, alles sehr inkrementell. Und ich glaube, ne, wenn der heiße Scheiß ist, diese nächste Level von Modellen, da werden wir dann alle wieder überrascht, wie viel besser das sein kann und wie viel sehr mehr sich das nach menschlicher Intelligenz anfühlt.
Da bin ich doch sehr gespannt drauf, da lassen wir uns doch gerne überraschen. Marcel, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank.
Mir auch, vielen Dank.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet wie immer einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Welt von morgen so seht und wer jetzt all in Oracle und Nvidia geht. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.